Liebe Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zur jetzigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht heute Norbert Lied zu Ihnen, doch vorher hören Sie die Schriftlesung sowie ein Gemeindelied. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Wir haben die Freude, dass heute Morgen Norbert Lied uns die Botschaft weitersagt. Und sein Thema lautet, was da war, was da ist und was da kommt. Ich lese einige Worte aus der Schrift, aus Hebräer Kapitel 1, Vers 8. Gott, dein Stuhl währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann Vers 10. Du, Herr, hast von Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind deine Hände Werk. Sie werden vergehen, du aber wirst bleiben. Und sie werden alle veralten wie ein Kleid und wie ein Gewand wirst du sie wandeln und sie werden sich verwandeln. Du aber bist derselbe und deine Jahre werden nicht aufhören.
Was da war, was ist und was kommt. Es gibt eine wunderschöne Stelle, das ist sozusagen eine Trilogie im Neuen Testament, im Titusbrief. Und da finden wir in drei Versen diese drei Gedanken zusammengefasst. Titus Kapitel 2, Vers 11 bis 13. Vergangenheit, was da war. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Gegenwart, was da ist, und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Vers 13, Zukunft, was da kommt. Indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten. Haben Sie heute schon mal daran gedacht, dass er wiederkommen kann? Wäre ja möglich, ja? Erwarten Sie ihn? Also in diesen drei Versen wird die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, ich möchte mal sagen, so auf eine wunderschöne Leine gehängt, ja, oder uns geoffenbart in einem wunderschönen Faden, und sie präsentiert uns die Leitlinie für unser tägliches christliches Leben. Denkt immer daran, was Jesus für euch getan hat. Lasst dadurch euer Leben heute verändern und rechnet in der Zukunft mit seiner Wiederkunft. Erwartet Jesus Christus. Also wir beginnen mit dem ersten Punkt, das macht man ja meistens so. Vergangenheit, das, was war. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend alle Menschen. Ich finde das so eine Perle im Neuen Testament, so ein Diamant. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Das ist Vergangenheit, das ist passiert, das war vor ungefähr 2000 Jahren, ist der Herr Jesus auf diese Erde gekommen. Die Gnade ist erschienen. Welch unschätzbaren Wert hat es doch, wenn zum Beispiel im richtigen Moment ein wirkungsvolles Medikament oder ein Impfstoff erfunden wird oder gefunden wird, entwickelt wird und dann eben auch im richtigen Moment auf dem Markt erscheint. Da atmen die Leute auf. Ich habe es gelesen, wie das damals gewesen ist, als man zum Beispiel das Penicillin erfunden hat, das Antibiotika. Aber tausende von Menschen sind an verhältnismäßig harmlosen Krankheiten, Entzündungen, Infektionen gestorben. Und auf einmal war das Antibiotika da, die Rettung für tausende von Menschen. Es erschien auf dem Markt und jeder hat natürlich zugegriffen. Wie ein Lauffeuer ging das um diese Welt. Was würde bedeuten, wenn über Nacht, stellen Sie sich mal vor, ein wirkungsvolles Präparat gefunden würde gegen AIDS oder Krebs und auf dem Markt der Medizin erscheinen könnte. In Jesus ist die Gnade Gottes erschienen, im genau richtigen Moment. Gegen die eigentliche Ursache aller Krankheit, aller Trauer, aller Probleme, aller Nöte, aller Niedergeschlagenheiten, aller Zweifel, wo man nicht mehr durchblickt, gegen die Sünde. Die Gnade Gottes ist erschienen. Und wir dürfen schon zurückblicken auf diese Gnade Gottes. Und das Wort erscheinen, das hat mich bewegt. Die Gnade Gottes ist erschienen. Dieses Wort erscheinen, woran denken Sie da? Es erschienen, erschienen. Dieses Wort nimmt nämlich Bezug auf die Erscheinungen Gottes im Alten Testament, auf die sogenannte Shechina, die Wolke oder die Feuersäule der Herrlichkeit Gottes. Im Alten Testament war Gott ja unnahbar. Man konnte sich, man durfte sich ihm nicht nahen und deshalb erschien er immer in dieser Wolke der Herrlichkeit, in der sogenannten Shechina. Damals erfüllte diese Shechina zunächst einmal die Stiftshütte, als die errichtet worden war, und später dann den Tempel. Und das war so ehrfurchtsgebietend, dass es da heißt, und Mose konnte nicht in das Zelt der Begegnung kommen, denn die Wolke hatte sich darauf niedergelassen und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und ebenso später, als dann Salomo den Tempel gebaut hatte, als er gebetet hatte und auf einmal erschien diese Herrlichkeit Gottes, diese Shechina des Herrn, und das heißt, und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hineintreten, um den Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Nur einmal im Jahr durfte sich der Hohepriester dieser Herrlichkeit nahen, im Allerheiligtum, nicht ohne Blut und mit großer Ehrfurcht. Ja, ich denke mit großer Angst. Werde ich das überleben? Zur Zeit Hesekiels dann hat die Herrlichkeit Gottes den Tempel eigentlich für immer verlassen. Sie ist nicht mehr zurückgekehrt. Auch als später Serubabel den Tempel erneuerte und Herodes, die Herrlichkeit Gottes ist nicht wieder zurückgekehrt. Aber dann, als die Zeit erfüllt war, ist die Herrlichkeit Gottes wieder erschienen. Worin? In Jesus Christus. Wir können sagen, die Schechina Gottes ist Fleisch geworden, greifbar geworden. Sie wohnte unter uns. Sie müssen sich das mal vorstellen. Man konnte ihn sehen, man konnte mit Jesus reden. Ganz anders als im Alten Testament. Johannes Kapitel 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Welch ein Unterschied zum Alten Testament. Was hatte man eine Angst vor dieser hoch erhabenen, heiligen Herrlichkeit Gottes, dieser Schechina, die da erschien. Der Berg Sinai rauchte, die Menschen hatten Angst. Nicht einmal ein Tier durfte die Umzäunung zum Berg Sinai durchbrechen. Es wäre sofort tot umgefallen. Mose hat gebetet, oh Gott, ich möchte gerne deine Herrlichkeit sehen. Und er bekommt diese donnernde Antwort. Du kannst meine Herrlichkeit nicht sehen. Jeder, der meine Herrlichkeit sieht, muss sterben, wird es nicht überleben. Und dann kommt Jesus, greifbar, nah. Die Herrlichkeit Gottes ist Fleisch geworden. Im Tempel ging er ein und aus. Also Jesus ist der Ort, wo die Herrlichkeit Gottes wieder sichtbar wird und zugänglich wird. Aus diesem Grund zerriss ja dann auch der Vorhang im Allerheiligtum, als Jesus am Kreuz gestorben ist. Der Weg zur Herrlichkeit ist frei, er ist es selbst. Denn die Gnade Gottes ist erschienen. Aber wie ist sie erschienen? Ist sie einfach nur gekommen oder hat sie uns was mitgebracht? Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend. Gott kam nicht mit leeren Händen. Er brachte uns was mit. Ich erinnere mich noch daran, als wir Kinder waren und wir wussten, da kommt der Onkel aus Wuppertal. Der erste Gedanke und die Frage untereinander war, naja, hat er uns auch was mitgebracht? Ja, ist doch klar, ne? Wenn der Götte kommt oder die Götti, die Kinder, die sagen zwar auch guten Tag, aber die gucken gerade woanders hin. Ja. Hallo Onkel, ne? Hallo Tante. Ja. Hat er uns auch was mitgebracht? Haben sie uns auch was mitgebracht? Darum dreht es sich. Und als Gott in diese Welt kam, in Jesus Christus, ja, da hat er uns was mitgebracht. Er kam nicht mit leeren Händen. Jesus Christus ist die unaussprechliche Gabe Gottes an uns. Sie bringt Rettung, Vergebung. Sie bringt es ganz nah, wie ein eingepacktes Geschenk, das uns entgegengehalten wird. Es muss nur noch genommen werden. Das ist doch eine alarmierend positive Botschaft. Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend. Es ist nicht nur erschienen, sie hat Heil gebracht, sie hat uns was gebracht. Mit Jesus ist quasi die Fülle der Gnade Gottes gekommen in diese Welt. Im Alten Testament handelte Gott ja sozusagen aus einer Entfernung heraus. Er sandte seine Boten, er gab ihnen Könige, er gab ihnen Priester, er gab ihnen Propheten, durch die er wirkte oder mit denen er wirkte. Man kann sagen, Gott liebte sein Volk, aber ja, aus einer himmlischen Entfernung. Es war immer noch eine heilige Distanz da. Nun aber in Jesus ist Gott selbst zu uns gekommen, heilbringend. Die Fülle des Heils ist da. Er schickt keine Boten mehr, er kommt selbst. Im Hebräerbrief, ja. Von dem Sohn aber spricht er, von dem Sohn spricht er. Dein Thron, o Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wer ist Jesus? Was spricht er vom Sohn? Dein Thron, o Gott. Wer ist Jesus? Welcher König besucht sein Volk und bringt ihnen Wein und Brot zur Labsal und Erquickung? Welcher General geht aufs Schlachtfeld und kümmert sich selbst um die Verwundeten und verbindet ihre Wunden? Welcher Manager geht selbst in die Fabrikhalle und zahlt das Gehalt aus? Welcher Präsident geht selbst hin und hilft mit eigener Kraft, die Spuren der Katastrophe zu beseitigen? Ich denke, niemand. Aber Jesus kam selbst. Der große Gott kam selbst. Und darum heißt es auch in Vers 14, wir haben ja nur Vers 11 bis 13 gelesen, aber in Vers 14 heißt es dann, der hat sich selbst für uns gegeben. damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Ach, er ist selbst gekommen. Ich finde das, also, ich könnte mich hier stundenlang aufhalten, allein bei diesen drei kleinen Punkten, ja, dass wir in dieser bevorzugten Zeitleben, nicht mehr im alten Bund, im neuen Bund, in dem Gott selber kam, seine Herrlichkeit Fleisch geworden ist, erschienen ist. Wir können Gott nahen, wir haben Jesus, wir haben Heil bekommen, Vergebung unserer Sünden. Wir müssen nicht immer wieder neu opfern oder Opfer bringen und Blut muss nicht mehr fließen. Es ist ein für alle Mal geschehen. Wer einmal zu Jesus kommt, der dringt durch für alle Zeit und Ewigkeit. Das wird nicht mehr erneuert, ist gar nicht mehr nötig. Und dann eben, die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend, ja, aber noch was, alarmierend positive Botschaft für alle. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend, allen Menschen. Wissen Sie, was ich das Wunderbare finde an der Bibel? Die Bibel ist, glaube ich, das einzigste Buch, wenn ich es jetzt mal religiöses Buch nennen darf, ist ja viel mehr, ist ja Gottes Wort, aber die Bibel ist das einzige Buch, das dem niedrigsten Menschen Würde verschafft. Das finden Sie sonst nie, nirgends. Im Gegenteil, die Bibel geht so weit, die Hohen werden erniedrigt, die Erniedrigten werden erhöht. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Wissen Sie, was da drin steckt? Da drin steckt also die Tatsache, dass es bei Gott grundsätzlich keinen hoffnungslosen Fall gibt. Alle Menschen sind alle Menschen. Alle Menschen sind alle Menschen. Alle Menschen, alle Menschen, alle, alle, alle. Auch Tyrannen. Ist Jesus auch für Tyrannen gekommen? Für Diktatoren? Die Gnade Gottes gehört nicht nur auserwählten wenigen. Sie gilt ausnahmslos allen Menschen. Jeder, der sie annimmt, natürlich. Sie gehört Europäern und Amerikanern, aber genauso Moslems, Hindus und Buddhisten. Sie gehört moralisch hochstehenden Persönlichkeiten und sie gehört den Verbrechern. Sie gehört Mördern und Prostituierten, Freiern und Dealern. Sie gehört Süchtigen, sie gehört dem Pharisäer genauso wie dem Zöllner. Sie gehört den Verfolgten genauso wie den Verfolgern. Allen Menschen ist die Gnade Gottes erschienen. Und es gibt in der Kirchengeschichte oder in der Geschichte der Gemeinde Jesu, des Christentums, ja unzählige, ja tausende von Wundern, wie die wirklich entartetsten Menschen zu Jesus gefunden haben und umgekrempelt wurden. Und die Gnade Gottes hat nicht Halt gemacht. Aber eine heilbringende Arznei, natürlich, die muss man aufnehmen. Es nützt ja nichts, wenn man krank ist und man empfängt die heilbringende Arznei, man steckt sie in den Hosensack und man sagt, auch schön, dass ich die jetzt habe. Da bleibt man ja krank, ja. Aber wenn man sie einnimmt, aufnimmt, dann wird man reich. Dann wird man erlöst. Gott selbst bringt uns das Heil ganz nah. So nah, dass wir es nur noch aus seiner Hand zu nehmen brauchen. Aber das müssen wir selber tun. Denn es ist erschienen, die heilbringende Gnade Gottes, allen Menschen. Wir hören jetzt ein Lied. Und dann machen wir weiter.
Ich hab von der großen Freiheit geträumt, das Leben schien mir wunderbar. Dabei hab ich das Beste versäumt, was wirklich lebenswert war. Einst fragte der Herr, willst du mit mir gehen? Ich rette dich vor Gottes Gericht. Er gab mir das Leben und ewiges Heil. Doch nachfolgen wollte ich ihm nicht. Ich hab von der großen Freiheit geträumt. Das Leben schien mir wunderbar. Dabei hab ich das Beste versäumt, was wirklich lebenswert war. wollt was erleben und suchte das Glück. Sah alles in einem rosa Licht. Ich suchte Erfolg und die Freunde der Welt. Denn nachfolgen wollte ich ihm nicht. Ich hab von der großen Freiheit geträumt. Das Leben schien mir wunderbar. Dabei hab ich das Beste versäumt, was wirklich lebenswert war. Es ziehen die scheinbares Glück wie Glas zerbricht. Da ist nichts, was bleibt für die Ewigkeit. Denn nachfolgen wollte ich ihm nicht. Ich hab von der großen Freiheit geträumt. Das Leben schien mir wunderbar. Dabei hab ich das Beste versäumt, was wirklich lebenswert war. Wenn ich einmal stehe vor Gottes Thron und sehe in Jesu Angesicht, wird er mir dann sagen, du hast keinen Lohn, denn nachfolgen wolltest du mir nicht. Ich hab von der großen Freiheit geträumt, das Leben schien mir wunderbar. Dabei hab ich das Beste versäumt, was wirklich lebenswert war.
Vielen herzlichen Dank, Elke, für das Lied. Es ist so wertvoll, wenn Menschen zu Jesus Christus finden. Das war der erste Punkt, der erste Hauptpunkt. Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Aber da bleibt die Gnade Gottes nicht stehen. Die Gnade Gottes führt uns weiter, sie führt uns jetzt in die Gegenwart. Das eine war Vergangenheit, Jesus kam vor 2000 Jahren. Jetzt geht es um das Jetzt, um das, was ist. Und darum heißt es dann in Vers 12, und sie unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen, gerecht und gottesfürchtig leben in diesem jetzigen Zeitlauf. Die Lutherbibel sagt es etwas anders. Sie nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben. Also wir dürfen kommen, wie wir sind, aber damit wir nicht bleiben, wie wir sind. Das ist das, was die Gnade tun will. Die Gnade hat verändernde Wirkung auf unser Leben hier, jetzt und heute. Und dabei ist ein Punkt ganz wichtig und der ist mir persönlich auch so zu einer Ermutigung geworden, nämlich die Frage, was treibt uns denn jetzt in die Nachfolge, sagen wir mal in die Heiligung, dass wir das gottlose Wesen und die weltlichen Begierden leugnen? Was unterweist uns denn darin? Was nimmt uns denn da in Zucht? Nicht der Stock, nicht die Peitsche, nicht die Drohung und nicht die Strafe, sondern die Gnade. Die Gnade. Darum möchte ich es nochmal lesen. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Und sie, die Gnade, unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Ist doch herrlich, oder nicht? Die Gnade Gottes ist uns erschienen und sie nimmt uns jetzt in Zucht. Sie unterweist uns, sie führt uns. Ach, als ich das gelesen habe, da habe ich mir gedacht, ja Mensch, das ist doch die Botschaft. Wenn wir uns das viel mehr vor Augen halten würden, welche Kraft in der Gnade liegt, da würden wir nicht mehr so krampfen. Und immer meinen, ja, ich muss noch mehr und noch selber und noch mehr, Herr, hier und noch mehr. Sei doch der Gnade gehorsam, gib mir doch Raum. Ist doch alles passiert. Ich habe mich selbst dabei ertappt, dass ich immer wieder gebetet habe, oh Herr, öffne doch den Himmel. Zum Beispiel bei Gottesdiensten oder Tagungen oder so. Bis es mir Ruck gemacht hat in mir. Was redest du da eigentlich immer wieder von? Öffne mir den Himmel. Der steht doch schon offen 2000 Jahre. Ja? Seitdem bete ich nicht mehr so. Ich bete nicht mehr, Herr, öffne doch den Himmel jetzt. Nein, ich sage, danke, dass der Himmel offen steht. Der Himmel steht offen, Herz, weißt du warum? 2000 Jahre schon. Alles geschehen durch die Gnade. Ich habe mir gedacht, das ist doch die Botschaft, ach, dass wir doch die Gnade groß machen, dass wir Jesus groß machen, die erschienene Gnade Gottes. Ich habe mir überlegt, wie können wir es am besten erreichen, einen Lumpensammler von dem Lumpensammeln abzubringen. Sagen wir mal einen Landstreicher, ja, der Lumpen sammelt, indem wir ihn immer und immer wieder Vorhaltungen machen und ihn ermahnen und ihm sagen, Mensch, diese Lumpen, hör doch endlich mal auf, dieser Dreck und dieser Gestank und da kriegst du vielleicht noch Läuse und Flöhe und die Sachen sind nicht gewaschen und so weiter und so fort. Der wird weiter Lumpen sammeln. Aber halten Sie ihm mal einen nagelneuen Bossanzug vor die Augen. Da wird er aber aus der Mülltonne aufgucken, in eine andere Richtung, oder? Wie können wir einen Schrotthändler am besten vom rostigen Alteisen abbringen? Indem wir nur über das rostige Eisen sprechen? Oder indem wir ihm einen Diamanten hochhalten? Und wir reden immer über das rostige Eisen und über die Lumpen. Und du sollst nicht und du darfst nicht und mach doch das nicht. Und die Sünde, sie ist ja so gefährlich. Ist sie ja auch, ist sie auch. Wir müssen ja Sünde beim Namen nennen. Ja? Sie verstehen mich richtig. Halten wir doch die Gnade hoch. Halten wir doch Jesus hoch. Jesus ist der Diamant. Halten wir ihn hoch. Lasst uns den Menschen Jesus vor Augen halten. Die heilsame Gnade Gottes. Das ist ja der Unterschied. Gerade jetzt, als ich bin ja in Bremen gewesen, bis Anfang dieser Woche oben in Norddeutschland und auf dem Weg nach Bremen bin ich in einer anderen großen deutschen Stadt gefahren und da hatte ich das Gespräch mit einem ehemaligen Moslem, mit einem ehemaligen Muizin, also ein Vorbeter, ein muslimischer, islamischer Pastor. Der 5-mal am Tag gebetet hat, der hat gesagt, Norbert, 30-mal in der Woche, hat mich keinen Millimeter weitergebracht. Weißt du, was so überzeugend ist im Christentum? Weißt du, was so überzeugend ist bei Jesus Christus? Die Bibel, das, was Jesus bringt, ist das Einzige, das uns Heilsgewissheit vermittelt. Im Koran hat man noch die Sure genannt, ich weiß nicht mehr, wo das gestanden ist. Da steht, bekehre dich zu Allah. Vielleicht wird er dir gnädig sein am jüngsten Tag und dich aus der Hölle holen. Und er sagt, und was steht im Neuen Testament? Diese Dinge aber sind geschrieben, auf dass ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. So ihr eure Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, nicht vielleicht. Halten wir doch die Gnade. Und er sagt, das hat schon so viele Moslems überzeugt. Diese Gewissheit. Ich sage jetzt mal mit meinen Worten, dieser Diamant, den wir in Jesus Christus haben. Also, alle Religionen sind Lumpen und rostiges Alteisen im Vergleich zu Jesus Christus. Die Gnade, die in ihm erschienen ist, bringt uns am weitesten. Glauben Sie mir das. Nichts bringt sie weiter in der Heiligung als die Gnade. Und genau an diesem Punkt haben die meisten Christen den größten Krampf des Glaubens. Die meisten Christen meinen nämlich, auch Jugendliche, die es ernst meinen, sie meinen, besser werden zu können aus eigener Kraft. Heiliger werden zu können aus eigener Kraft. Mit immer wieder neuen, aufrichtigen Beteuerungen der Hingabe. Dabei bleiben wir grundverdorben. Paulus sagt, ich weiß, dass in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Seien wir doch einfach der Gnade gehorsam. Glauben wir doch an sein Werk in uns. Heilbringend. Wir sind doch Reben am Weinstock, oder? Stimmt das? Johannes Kapitel 15. Wir sind doch Reben am Weinstock. Ja, Ich habe mir so überlegt, was würde wohl der Weinstock zur Rebe sagen, wenn die Rebe ihrerseits immer wieder zum Weinstock sagt, ach, lieber Weinstock, ich möchte doch viel mehr an dir sein und in dir sein. Noch viel inniger. Ich möchte noch tiefer in dir gegründet sein. Ich möchte noch hingegebener an dich sein. Da würde der Weinstock, der würde wahrscheinlich den Kopf schütteln und sagen, sag mal, ist da oben noch alles in Ordnung? Du bist da schon die ganze Zeit an mir. Du bist doch dran. Der Saft fließt doch. Ich habe hier das Lied. Du bist meines Lebens Leben, meiner Seele Trieb und Kraft, wie der Weinstock seinen Reben zuströmt, Kraft und Lebenssaft. Die unfröhlichsten Christen, ich sag mal ganz grob, die Trauerklöße unter den Christen, das sind die Christen, die jeden Tag um Hingabe, um noch mehr Hingabe, um noch mehr Hingabe beten und sie sind verkrampft, sie dringen nicht durch zur Freude. Du bist doch in Christus. Und Christus ist in dir. Der Saft des Weinstocks fließt doch. Bleibe doch einfach in ihm und rühme dich doch mal und danke Jesus, was du alles in ihm hast. Das ist nämlich Gnade in Anspruch nehmen. Und du wirst sehen, dass dich das viel weiter bringt als alle Beteuerung deiner Hingabe. Und die Angst zu versagen. Alle Beteuerungen, die Sünde loszulassen, bringen dich nämlich nicht weiter. Nur die Glaubenshaltung. Zum Beispiel, ich bin der Sünde abgestorben. Fang mal an, so zu beten. Auf einmal kommt Veränderung. Ich bin eine Rebe am Weinstock. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ich bin mit Christus gekreuzigt, mit Christus begraben, mit Christus auferstanden zu einer neuen Kreatur. Jesus Christus ist mir gemacht von Gott zur Weisheit, zur Erkenntnis, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung. Es ist alles da. Leb doch mal aus dieser Gnade und fang mal an, so zu beten und dich zu freuen. Diese Gnade, die unterweist uns und die nimmt uns in Zucht und die verändert uns. Denn es ist die Gnade Gottes erschienen und diese unterweist uns, dass wir verändert werden. Jedes Mal, ich bin ja in der letzten Zeit sehr viel unterwegs und dann so, wenn man so in Abständen so nach Hause kommt und unser kleiner Enkel, der ist ja noch sehr klein und darum sieht man ja noch verhältnismäßig schnell die Veränderungen in seinem Leben. Und jedes Mal, wenn man so nach einer Woche oder nach 14 Tagen oder so oder nach 10 Tagen nach Hause kommt, ist irgendeine Veränderung da. Plötzlich kann er sich vom Rücken allein auf den Bauch legen. Das konnte er doch vorher noch nicht. Ja? Plötzlich da sind alle Haare weggegangen. Jetzt kommen alle Haare ganz neu, viel schöner. Ja? Und auf einmal kann er lachen. Auf einmal lacht er einen an. Vorher hat er mal geweint, wenn er mich gesehen hat. Weiß auch nicht. Ja? Auf einmal lacht er. Jetzt fängt er an zu strampeln. Jetzt fängt er an zu greifen. Er greift viel gezielter. Und wissen Sie was? Der macht gar nichts. Der macht nur den Mund auf. Der sieht den Löffel kommen und da geht der Mund auf. Der nimmt das einfach und die Veränderung ist da. Natürlich muss er nachher selbstständiger werden. Ja? Ist ja nur ein Beispiel, alle Beispiele sind schwach. Aber bei dem Wachsen in der Gnade geht es um einen ständigen Prozess, den Gott in uns wirkt. Aber nicht mit dem Stock. Die Gnade hilft dir weiter. Und die Gnade will uns dahin bringen, die Gnade will uns unterweisen, dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und absagen. Das heißt, die Gnade toleriert ja nichts in unserem Leben. Es ist ja nicht so, dass die Gnade mein verkehrtes Wesen tolerieren würde oder die Sünde in meinem Leben tolerieren würde. Nein, sie verändert mich ja. Und sie kommt am weitesten darin, mich zu verändern. Die Gnade. Ich setze meine Hoffnung ganz auf die Gnade. Ich kann da sowieso nichts machen. Wer bin ich denn? Ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt der Herr. Okay, aber was tut sie, dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen? Wissen Sie, da bin ich ein bisschen erschrocken, denn ich habe mir gesagt, ja, Begierden verleugnen, das ist klar. Jeder weiß für sich, was weltliche Begierden in seinem Leben sind. Aber die Gottlosigkeit verleugnen? Ich bin doch ein Kind Gottes. Ich habe mich doch bekehrt. Kann ich denn noch gottlos sein? Unser Text scheint das zu bejahen, und zwar immer dann, wenn wir die Sünde lieb haben oder sie tolerieren, für die Christus gestorben ist und wenn wir die Gnade nicht wirken lassen. Was heißt das? Ich habe mir Gedanken gemacht. Gottlosigkeit verleugnen, Begierden verleugnen. Okay, da möchte ich jetzt das klammer ich jetzt mal aus, das ist sowieso klar, ja? Gottlosigkeit verleugnen. Die Bibel sagt ja, wir sollen nicht Jesus verleugnen, ja? Wer mich verleugnet vor den Menschen, den werde ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Wir sollen ihn bekennen. Aber die Gottlosigkeit, die sollen wir verleugnen. Also wir sollen uns bewusst dagegen wehren. Verleugne die Gottlosigkeit. Wehre dich bewusst dagegen, dass man Christus in dir nicht erkennt. Manche, und wir stehen alle in der Versuchung, ich auch immer wieder, manche leugnen Christus und verhalten sich in dem Sinne dann gottlos, nur aus Angst und Scham vor den Mitmenschen. Da wird im Restaurant dann eben nicht so gebetet, wie man zu Hause betet, wenn man isst. Im Restaurant, ist es nicht so? Zu Hause richtig. Herr, wir danken dir für diese guten Gaben. Im Restaurant. Oder in der Kantine vor den Arbeitskollegen. Verleugne die Gottlosigkeit. Als ich bei diesem Moslem gewesen bin, bei diesem ehemaligen Muizin, der sich bekehrt hat, wissen Sie, was der mir gesagt hat? Ist zum Heulen. Er hat gesagt, Norbert, ich war von dem Koran, ich war Muizin, Vorbeter, ich war von dem Koran enttäuscht. Irgendwann kam ich mir, humaner vor, als Allah. Ich empfand ihn als einen grausamen Gott. Im Koran fand ich keinen Trost. Dann habe ich gedacht, 1976, jetzt komme ich nach Deutschland, ins christliche Abendland. Vielleicht hätte es auch die Schweiz sein können. Da werde ich vielleicht das Wahre finden, das wahre Christentum. Da werde ich zu Gott finden, zu dem Gott der Christen. Er sagt, Norbert, 10 Jahre war ich hier. Keiner, nicht einer hat mir vom Heiland erzählt. Später stand einmal ein Mann auf, ein Christ, und er sagte öffentlich dann in der Gemeinde, ich tue Buße. Warum tust du Buße? Ja, ich habe 35 Jahre neben einem Türken gelebt. Ich habe ihm nie von Jesus erzählt. Und jetzt hat er in unserem Ort eine Moschee gebaut. Sie bekennen es und bezeugen es. Und er sagt, Norbert, du glaubst ja nicht, wie viele Moslems auf der Suche sind nach der Wahrheit. Aber Gottlosigkeit verleugnen, ich denke, das bedeutet auch Gottlosigkeit. Gottlos heißt ja auch los sein von Gott, getrennt von Gott. Also, dass wir einfach bei Jesus bleiben. Das heißt, dass wir, jetzt mal im positiven Sinn gesehen, dass wir die Vergebung täglich in Anspruch nehmen. Wir bekehren uns ja einmal. Jesus sagt zu Petrus, du hast nicht mehr nötig, gebadet zu werden. Du bist ein für alle Mal gebadet, bist sauber. Du bist von Neuem geboren im Wasserbad des Wortes Gottes. Aber jeden Tag werden deine Füße schmutzig und die musst du immer wieder waschen, damit du Teil an mir hast, ja? Und das darfst du tun, diese Gnade ist da, verstehen Sie? Diese Gnade der Vergebung ist da, leben Sie doch aus der Vergebung, nicht zum Deckmantel der Sünde. Wer das tut, ist sowieso nicht wiedergeboren, das kann ich Ihnen sagen. Aber wenn wir mal Fehler machen und irgendwie wo reintrampeln in eine Pfütze, in unserem Glaubensleben, dann dürfen wir so gleich sagen, Herr Jesus, bitte vergib. Wir müssen nicht bis abends warten und dann, was habe ich denn heute alles verkehrt gemacht beim Nachtgebet, ja? Können wir gleich sagen, Herr, bitte, das war jetzt nicht richtig. Da bin ich ausgerastet, glaube ich, das war ein Fehler, vergib es mir. Und tut das? Ja, ich möchte den Punkt zusammenfassen mit einem Beispiel, das ich sehr zutreffend finde. Das kommt nicht von mir, darum lese ich das vor. Stellen Sie sich einen Vater und einen Sohn vor, gefangen in einer entlegenen Höhle, deren einziger Ausgang mit hochexplosiven Tretminen vermint worden ist. Sie sind verloren. Der Vater prüft, ob die Minen entschärft werden können, aber er muss feststellen, dass dies unmöglich ist. Sie sind gefangen. Die Zeit vergeht, aber es gibt keinen Ausweg. Der sichere Hungerstod wartet auf sie, wenn nichts geschieht. Schließlich beschließt der Vater, nachdem er seinem geliebten Sohn unter Tränen die Lage erklärt hat, dass der einzige Weg, das Leben seines Sohnes zu retten, darin besteht, selbst hinzugehen und sich auf die Tretminen zu werfen, damit sein Sohn freikommt. Wenn der Vater das tut, um seinen Sohn zu retten, und sein Sohn dem sicheren Tod entrinnt und die Freiheit und das Leben davonträgt, wie würde der Sohn für den Rest seines Lebens über Tretminen denken? Ist es vorstellbar, dass er sie bewundern würde? Würde er eine davon sozusagen als Souvenir auf seinem Kaminsims aufbewahren? Sicher nicht. Er würde die scheußliche Waffe hassen, die den Vater, den er liebte, tötete. Und was hat ihn dahin gebracht? Die Gnade, die Liebe des Vaters. Ja? Die Sünde ist Sprengstoff. Und Jesus hat sich selbst für uns gegeben, damit wir Befreiung erfahren. Wie gehen wir mit der Sünde um? Und stattdessen, auf der einen Seite sollen wir die Gottlosigkeit jetzt hassen, wir sollen sie ablegen um der Gnade willen, aus der Gnade, um der Liebe Jesu Christi willen, die erschienen ist für uns alle. Und jetzt sollen wir aber an dessen Stelle, sollen wir besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Das ist eben die Gegenwart. Besonnen, wohl überlegt und geistlich handeln, nicht hitzig, nicht aus dem Bauch, nicht vorschnell, nicht im Zorn, nicht verletzend, gerecht, den anderen nicht ungerecht behandeln, keinen Unterschied machen in der Person, gerecht sein, gottesfürchtig. Das heißt, nicht Angst haben vor Gott, aber sich einen Lebensstil aneignen, der von Gott her und von seinem Wort her bestimmt ist. Letzter Punkt, Zukunft, was da kommt. Vergangenheit, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringt allen Menschen, Gegenwart. Und diese Gnade unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen gerecht leben im jetzigen Zeitlauf. Und jetzt kommt die Zukunft, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten. Was führt mich in die Heiligung? Einerseits die Gnade der Vergangenheit, ja? Und andererseits, wie hasse ich die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden? Indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten. Das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel. Warten wir auf Jesus. Das wird dein Leben verändern. Die Vergangenheit der Gnade hilft dir in der Gegenwart. Und seine Zukunft, die Ausrichtung, dass er kommt, das hilft dir auch für die Gegenwart. Und da heißt es, Jesus erwarten. Ach, das hat mich ganz neu bewegt einfach. Wir sollen nicht nur ab und zu an die Wiederkunft Jesu denken, an die Entrückung, sagen wir mal. Wir sollen sie erwarten. Die Entrückung kann jederzeit geschehen. Indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten. Was ist das Erwarten? Erwarten ist etwas, was immer geschieht, ohne Unterbruch. Ich erwarte, ja? Ich warte. Geistlich gesehen. Wenn ich auf jemanden warte, dann rechne ich doch jeden Moment mit seinem Erscheinen, oder nicht? Dann schiebe ich das auch nicht in die ferne Zukunft, wenn ich zum Beispiel an der Bushaltestelle stehe und warte auf den Bus, dann warte ich jetzt auf den Bus. Dann denke ich nicht, ja, der kommt erst in 3 Stunden. Wenn er auf dem Fahrplan steht, der kommt in 5 Minuten. Aber ich habe mir auch gedacht, wenn ich etwas erwarte, wenn ich auf jemanden warte, dann setze ich auch keine anderen Dinge dazwischen, die vorher geschehen müssten. Oder? Zum Beispiel, Paulus sagt nicht, indem ihr zuerst auf die Trübsal wartet. Er sagt auch nicht, indem ihr auf den Antichristen wartet oder indem ihr auf das sich bildende, zu entstehende letzte Weltreich wartet. Nein, wartet auf Jesus. Sobald wir meinen, andere Dinge müssten zuerst geschehen, erwarten wir Jesus nicht mehr zuerst. Also was jetzt die Entrückung angeht. Für die Entrückung gibt es nämlich kein Zeichen in der Bibel. Die kann immer und zu jeder Zeit stattfinden. Was anderes ist seine Wiederkunft in Herrlichkeit. Aber dann natürlich erkennen wir an den Zeichen der Zeit auch immer deutlicher, wie nah der Herr Jesus einfach sein muss. Selten, finde ich, waren die Probleme der Welt nach dem Zweiten Weltkrieg wieder so gehäuft und spürbar wie in unserer Zeit. Ein drohender Krieg im Irak, das Spielen und Drohen mit Massenvernichtungswaffen, der Terrorismus, die Armut, die zunehmenden Katastrophen, die auch immer näher rücken, die AIDS-Epidemie, alles will Frieden schaffen, doch immer mehr scheint der Frieden zu schwinden. Jesus gibt in seiner Ölbergrede, ich schneide das nur an, der Zeit halber, einen ganzen Endzeitstufenplan, wenn er sagt, zuerst sagt er ja in Lukas 21,9, wenn ihr aber von Kriegen und Empörungen hören werdet, so erschreckt nicht, denn dies muss vorher geschehen, aber das Ende ist noch nicht sogleich da. Ich glaube, dass der Herr Jesus Christus hier die beiden Weltkriege gemeint hat, die zuerst geschehen mussten, aber noch nicht das unmittelbare Ende oder die Einführung in die Trübsal gewesen sind. Warum nicht? Sie mussten zuvor geschehen zur Staatsgründung Israels. Ja? Beide Weltkriege waren ja Schlüsselkriege zur Gründung des Staates Israels. Das musste zuvor geschehen, denn der Staat Israel muss erst gegründet werden. Und er wurde durch diese beiden Weltkriege gegründet, so paradox das klingt. Aber dann geht er gerade weiter und sagt im nächsten Vers, dann sprach er zu ihnen, nachdem er das gesagt hat, Kriege werdet ihr hören, die müssen aber zuerst geschehen, zur Staatsgründung, das packe ich jetzt dazwischen, das ist aber noch nicht das Ende. Und dann sagt er, aber dann aber sprach er zu ihnen, dann, ja, danach dann, wenn die beiden Weltkriege vorbei sind. Es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich und es werden große Erdbeben sein und an verschiedenen Orten Hungersnöte und Seuchen, auch Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel wird es geben. All dies ist dann der Anfang der Wehen. Aha, und das haben wir heute. Und da wage ich zu behaupten, ich kann mir vorstellen, dass wir so an diesen Anfang der Wehen oder sagen wir an dem Rand des Anfangs der Wehen gekommen sind. Von der Perspektive eines Propheten aus, eines Apostel aus, der vor 2000 Jahren gelebt hat, wenn er sagt, es werden Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel geschehen. Ja, wenn dieser Prophet oder dieser Apostel das sehen würde, was am 11. September passiert ist, er würde dann nicht sagen, ja, das sind doch Schrecknisse, oder nicht? Und buchstäblich, wer war denn erschreckt bis in Mark und Bein? Gerade die Juden und die ganze Welt. Die Erscheinung Jesu, der letzte Gedanke, die Erscheinung Jesu bedeutet eine glückselige Hoffnung für alle, die ihn als Heiland angenommen haben und ihn erwarten. Ich finde das so herrlich, wie das hier so, wie Paulus die Worte bekommt, inspiriert durch den Heiligen Geist, um die Erscheinung Jesu uns zu beschreiben. Er sagt ja, und dann wartet auf Jesus, dass er wiederkommt. Na, er sagt, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten. Was tut Paulus? Er hält den Diamant hoch. Den Diamant für die Zukunft, für die Ewigkeit, für die Herrlichkeit. Christen haben nicht nur eine Hoffnung. Sie haben eine glückselige Hoffnung. Das ist doch wunderbar, das ist doch ein Ding. Glückselige Hoffnung. Wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid. Ihr habt keinen Grund, betrübt zu sein, wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Die müssen betrübt sein, die müssen Angst haben. Die müssen jeden Tag Angst haben vor dem Leben, vor dem Sinn des Lebens und vor all dem, was in dieser Welt passiert. Wenn die hören von Katastrophen und von Kriegsgerüchten und von scheußlichen Krankheiten, die müssen Angst haben um ihre Zukunft, um ihr ganzes Finanzwesen. Die müssen Angst haben. Die müssen Angst haben. Ihr nicht. Ihr seid nicht wie die übrigen. Ihr müsst nicht betrübt sein. Ihr habt eine glückselige Hoffnung. Nietzsche hat einmal am Ende seines Lebens gesagt, wir haben ja alle auf den Philosophen Nietzsche geguckt, das war ja ihr großes Vorbild im 19. Jahrhundert, im Anfang 20. Jahrhundert. Und Nietzsche hat am Ende seines Lebens geschrieben, ich gehe ins Nirgendwo und immer ins Nirgendwo und immer wieder ins Nirgendwo. Wenn du ein Kind Gottes bist, gehst du nicht ins Nirgendwo. Sie gehen dem kommenden Tag größter Freude entgegen. Und da lese ich der Reihe nach nur noch drei Verse. Und diese drei Verse mögen für sich sprechen. 2. Thessalonicher 1,10. Wenn er kommt und am jenen Tag in seinen Heiligen verherrlicht und in all denen bewundert zu werden, die geglaubt haben. Denn unser Zeugnis an euch ist geglaubt worden. Das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen. Wenn wir nach diesem Leben vor Jesus stehen, wir kommen aus dem Staunen nicht mehr raus. Glückselige Hoffnung. Hebräer 12, 22. Sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Und zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung. Das wird ein Fest geben im Himmel. Wenn schon Sünder, wenn schon Menschenfreude im Himmel ist über einen Sünder, der Buße tut. Was meinen Sie, was das wird, wenn die ganze Sündergemeinde nach Hause geholt wird? Und der letzte Vers, Psalm 145, Vers 12. Im Lichte Jesu, um den Menschenkindern kundzutun, deine Machttaten und die prachtvolle Herrlichkeit deines Reiches. Glückselige Hoffnung, denn die Gnade Gottes ist erschienen, allen Menschen heilbringend, und diese unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten. Du findest keinen Frieden außerhalb Jesu, und wenn du alles in dieser Welt hättest. Die Welt findet keinen Frieden bei all dem, was sie anstrebt und versucht. Es ist doch interessant, sie sucht immer mehr nach Frieden, und der Frieden verschwindet immer mehr. Je mehr man sich anstrengt, Frieden zu bekommen in dieser Welt, geht er flöten. Ist nicht da. Aber wenn wir Jesus haben, da haben wir Frieden. Glückselige Hoffnung. Ich wünsche mir das für Ihr Leben. Haben Sie diese heilbringende Gnade Gottes schon für sich in Anspruch genommen? Sie ist erschienen allen Menschen, auch Ihnen. Aber sie nützt Ihnen nur, wenn Sie sie nehmen. Und warten wir auf Jesus, der wiederkommt. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Norbert Lied mit dem Thema »Was da war, was da ist und was da kommt«. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Wenn Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie, betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, eins unserer neuen DVDs und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!